Hier ist eine Halbzeit mit. Was haben wir auf der Karte, Ossi?
Wir haben eine Nationalmannschaftskarte heute natürlich im Angebot. Ich bin in Seefeld in Tirol im Trainingslager des DFB. Hier gibt es schon spektakuläre Geschichten und jede Menge Regen. Wolf ist auf dem Weg nach Porto in die Sonne, ist aber selber ein bisschen verregnet. Und wird natürlich, werden wir über das Champions League-Finale reden, über die bevorstehende EM, über den neuen Bundestrainer Hansi Flick und natürlich auch über den Auftakt der Deutschen gegen Frankreich.
Besser geht nicht. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcasts Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Ich befinde mich aktuell in Seefeld, Tirol, im Trainingslager der Nationalmannschaft und am anderen Ende der Leitung, wie immer, der geschätzte Kollege und heute ein bisschen verschnupft, Wolf Christoph
Fuß. Hallöchen. Ja, ich bin wirklich ein bisschen verschnupft. Ich bin noch ein bisschen heiser nach meiner Bornau-Schreierei am letzten Samstag.
Ich höre es bis heute noch, bis hat rübergehallt bis nach Österreich.
Ja. Ich, der offensichtlich, FC offensichtlich wollte ich, dass es auch die Herrschaften, die Damen und Herren hinter der Tribüne außerhalb des Stadions es hören, dass da gerade was passiert ist.
Also der FC hat es geschafft in die Relegation, hat das erste Spiel verloren.
Ja.
Gestern Abend, wie siehst du die Ausgangslage vorm letzten Spiel?
Ich frage mich, wer zwei Tore schießen soll.
Ist so ein bisschen Kiel. Das Problem, ne?
Von Köln, ja, das ist wirklich das Problem. Also, dass immer mal einer reinrutschen kann, das hat man ja auch gegen Schalke gesehen. Auch die hatten ja ein, zwei Möglichkeiten. Ich fand den FC jetzt nach vorne nicht so stark wie am Wochenende. Das wird schwer. Das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe.
Was glaubst du, was passiert in Köln, wenn der FC absteigt? Das gab ja schon am...
Ich mag es mir nicht vorstellen, weil... Also Fakt ist, ein Club, der finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, muss nochmal ran ans Gesamtbudget und die zweite Liga wird Wahnsinn im nächsten Jahr. Weil also mit den Double Poundern in Liga 2, da hast du ja 10 Mannschaften, die eigentlich dem Namen nach schon aufsteigen können und vor allen Dingen auch dem Namen nach aufsteigen wollen. Es wird sauschwer.
Und du hast Derbys, ne? Du hast HSV Pauli, du hast Werder HSV.
Du hast alles. Du hast alles, was den Fußball interessant und spannend macht. Es ist komplett verlaufsoffen. Du kannst keinen Favoriten definieren. Du hast mit Bremen und Schalke zwei quasi Neulinge im Zweitligabereich, weil sie seit Jahrzehnten da unten eigentlich nichts zu tun hatten. Die werden schwer in die Mangel genommen. Auch beide finanziell extrem angeschlagen. Also die müssen sich ganz neue eigene Wege oder müssen ganz neue eigene Wege für sich entdecken. Eine Klasse tiefer mit einem ganz anderen Budget.
Der HSV muss
wenn
hoch,
da der
oder?
FC auch noch dazu, der HSV muss irgendwann hoch. Du hast noch Hannover 96.
Nürnberg,
absolut. Der Osten ist brutal mit Dresden.
Auch geil
mit,
übrigens, ne?
Mit Rostock. Ja. Total. Also das wird super attraktiv da und das wird für alle Gelernten oder qua Selbstverständnis Erstligisten extrem schwer. Deshalb, der SFC Köln muss alles versuchen, das werden sie auch, da bin ich sicher. Ich glaube auch noch nicht, dass es vorbei ist, aber es wird eine ganz schwierige Aufgabe, weil die Kölner zwei Tore brauchen. Und auch unter Funkel gab es das jetzt von Augsburg mal abgesehen. Also da gab es eine fulminante erste Hälfte in Augsburg seinerzeit. Aber ansonsten ist der FC so eine 1-0-0-0-0-1 Mannschaft unter Funkel geworden. Also extrem minimalistisch. Ich meine das gar nicht negativ, ist genau das, was sie gebraucht haben in der Situation. Aber ein 0-1 mit Europapokal-Arithmetik zu Hause im Hinspiel ist sehr suboptimal. Weil im Grunde müssen sie jetzt leinenlos Fußball spielen.
Und erstklassig war tatsächlich danach nur der Auftritt von Jonas Hector am
Hat mir gut gefallen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Aber wir sind ja auch beide Reporter, Wolf. Wie beurteilst du das Ganze? Also Jonas Hector hat ja den Kollegen von DAZN ziemlich angeranzt, gesagt, hier in deine Aufgabe ist es, Scheißfragen zu stellen. Das machst du sehr gut.
das kannst du sehr gut, ja. Und im Zweifel hat er diesen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber im Zweifel hat er diesen DAZN-Kollegen noch nie vorher gesehen in seinem Leben. Und ist halt maximal angepisst von der Ausgangssituation und dass er überhaupt dahin muss. Und jetzt können, und dann ist die erste Frage, jetzt können sie mal Dampf ablassen.
Boah. Ja, es war schon.
Hätte es vielleicht einen anderen Einstieg gegeben, sage ich jetzt mal
hätte,
so.
Hätte einen anderen Einstieg gegeben, wie du sagst, extrem angepisst, hing ja auch beim Tor mit drin. Hector selber spielt sicherlich auch.
Ja, aber das ist ansonsten muss man, also ich würde Hector gerne komplett rausnehmen, weil der hat gegen Schalke, war der für mich Man of the Match, ehrlich gesagt.
Ich würde ihn sportlich auch rausnehmen, Wolf. Das andere.
Das ist einer, geht voran und Friedhelm Funkel hat es ja nachher im Interview auch gesagt. Also der Kopfball von Lee darf so nicht stattfinden. Also da sind sie einfach zu weit weg. Und dann verliert Hector seinen Gegenspieler komplett aus den Augen. Also der startet von hinten und wanzt den weg und alles gut.
Also, was ich halt ein bisschen grenzwertig finde, ist, also ich habe mit Hector schon zwei, drei Mal zu tun gehabt im Rahmen von Interviews und er ist halt wirklich einer, das sei ihm ja auch zugestanden, er hat halt keinen Bock auf das Ganze drumherum, so, das merkt man von der ersten Sekunde an, der sagt dir, wenn du die Frage stellst, kannst du mir kurz sagen, wie spät es ist, dann sagt er, möchte mich nicht zu äußern. Also ich erinnere mich, es ging glaube ich mal drum, dass er irgendwas studiert hat, das war bekannt und es ging dann um den Studiengang, glaube ich, und den wollte er nicht verraten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der ist jetzt auch keiner, der da mit Vorliebe zu den Medien und Interviews rennt, der ist aber nun mal Kapitän.
Absolut.
ja. Und
der ist ja auch in Köln jetzt und unter der Anhängerschaft jetzt nicht everybody's darling.
Ne? Ja, ist genau. Es ist nicht so ein
Das ist ja kein volkstümlicher Pirat, ne? Der im Rosenmontagszug vorne Strüsse und Kamelle schmeißt. Ja, so ist er ja nicht. Also dafür muss er sich auch nicht entschuldigen. Ja. Also das ist ein sehr reflektierter Mann. Ja, und es ist ein guter Fußballer. Es ist vielleicht der Beste, den der FC hatte seit Jahren. Ja. Er hat sich früh auch jetzt schon positioniert wieder und sagt, auch wenn es runtergeht, bin ich dabei und lauf nicht weg oder so. Ja. Und die Einstiegsfrage war ein bisschen unglücklich gewählt.
Ich glaube auch.
Also ja,
da gibt's keine zwei Meinungen.
Das ist so. Und dann hast du den natürlich direkt auf dem Baum. Aber vielleicht war sie auch bewusst so gewählt, um ihn auf den Baum zu schicken. Wer weiß
auch, es. Genau. Also um mal wieder eine meiner legendären Überleitungen auszupacken, Wolf. Ja. Du bist schon gespannt, ne? Normalerweise wäre Jonas Hector ja auch schon in Seefeld möglicherweise und wäre bei der Nationalmannschaft dabei. Also Hector war tatsächlich ja einer, der auf der Position Linksverteidiger bei Jogi Löw lange gesetzt war. Auch so ein bisschen immer unterm Radar lief, fand ich. Und der hat jahrelang, hat er jedes Spiel von Anfang bis zum Ende gemacht, durchgehend. Und seit er nicht mehr da ist, ist ja die Linksverteidigerposition auch vakant, sage ich mal. Also ist ja nicht so, dass sich da jetzt jemand eingespielt hat, der seitdem jedes Spiel gemacht hätte, wie es vorher der Fall war. Jetzt hat Jogi Löw bei der Nominierung drei Linksverteidiger aufgeboten und nur einen Rechtsverteidiger, was sicherlich auch eine gewisse Aussagekraft hat, nämlich, dass er sich selber wahrscheinlich auch noch nicht ganz im Klaren ist, wen er da stellen will. Also es ist mit Gosens, Halstenberg und dem Überraschungskandidaten Günther. Sind halt drei gelernte Linksverteidiger am Start. Wir haben ja letztes Mal unsere Aufstellung schon ein bisschen durchgespielt, könnt ihr auch bei Insta übrigens alle sehen und gucken, wenn wir so ins Rennen geschickt hätten. Was glaubst du, wie Löw das Ganze jetzt angeht? Also ich kann ja mal wenn du willst, ein bisschen berichten.
Ja, bitte.
Wie es hier so aussieht. Also es regnet in den Strömen, das ist erstmal die Nachricht des Tages. Eigentlich seit Ankunft, einen Tag zwischendurch war es mal gut. Heute kommt Yogi an und morgen folgt dann die Mannschaft. Ich kann dir sagen, es ist vor Ort, hat sich wenig geändert gegenüber den letzten Jahren. Ich hatte gedacht, dass es ein bisschen offener abläuft, aber...
Sag mal, sind die damals in Seefeld auch da Autorennen gefahren?
Nein, nein.
Mit dem Rallye-Fahrer?
Das war in Südtirol.
Südtirol, richtig. Ja. Richtig, Entschuldigung.
Ne, die waren ja schon lange nicht mehr hier in Österreich. Sonst waren sie immer in Südtirol. Aber es ist im Prinzip das Gleiche, ne? Also ich bin ja die Tage mal joggen gewesen, bis zum Mannschaftshotel habe ich es nicht geschafft, weil es sehr hoch liegt, wie ich feststellen musste. Und ich schon zwei Anstiege hinter mir hatte. Hab dann das Projekt mir mal für die nächsten Tage aufgehoben.
Tourmalet hast du da nicht mehr geschafft.
Genau, ne? Quäl dich, du Sau. Ja, der hat gefehlt. Ja, aber was ein bisschen schade ist, also selbst Tage vor der Ankunft ist schon wieder alles weiträumig abgesperrt, ne? Also die Wanderwege dorthin sind zugemauert, hätte ich fast gesagt. Also mit Absperrgittern. Du kannst das Hotel nur mit dem Hubschrauber quasi anfliegen. Also es ist schon wieder der Trainingsplatz ist weiträumig mit Zäunen.
Die Nationalmannschaft, also du willst sagen, die Nationalmannschaft so nahbar wie
irgendwie. So nahbar wie
irgendwie. Trotz dieser tollen Pressekonferenz, als der Kader bekannt gegeben wurde und man gedacht hat, Mensch, jetzt werden auch mal Besuchergruppen durchs Mannschaftshotel geschleust. das steht jetzt unmittelbar bevor, dass sie einfach mal sehen, wie die Jungs wohnen, mit was sie sich die Zeit so vertreiben können. Es wird also weiterhin spektakuläre Zoom- und Skype-Gespräche geben mit den Fans, die in der Heimat im Lockdown sind.
Exakt so ist es. Also das meinte ich eben zum Thema Nachhaltigkeit. Das war ja, was du letztes Mal auch schon mal erwähnt hast, ne? Also sowas dann zu machen, wie diese PK-Ansatz, gut, mag gut gemeint gewesen sein, aber wichtig ist ja nicht, dass man sich das einmal im Jahr auf irgendein Trikot klebt, sondern dass man es dann auch echt macht. Und der Eindruck, den ich bislang hier habe, ist so, es ist alles wie immer. Also witzig auch beim Trainingsplatz hängen dann noch die riesigen überdimensionalen Plakate der Nationalspieler. Unter anderem lacht ja als erster Marc-André Ter Stegen entgegen. Ist dann natürlich auch ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, das sind so Sachen, die werden wahrscheinlich fertiggestellt sein müssen vor der Nominierung und dann hängt.
Naja, das ist halt das Material, was von der Vorbereitung für 20 noch rumlag. Ne?
Ja, genau.
Also da hat man gesagt, also das fassen wir jetzt nicht nochmal an.
Genau.
Finde ich auch gut. Also da was das Hammer, das nehmen wir. Ob der jetzt dabei ist und die Konterfeis der Spieler sind bis Innsbruck zu sehen. Aus dem All sind sie zu sehen, im Zweifel. Ach ja. Ja, das sind so Geschmäckler einfach. Naja.
Wie ist so allgemein allgemein EM-Stimmung? Spürst du die schon in deinem Umfeld?
Ja, also klar, also ich muss ja sagen, dadurch, dass ich ja durch Magenta auch beruflich damit zu tun habe, merke ich schon, dass ich halt einfach deutlich mehr aufsauge, als ich normalerweise aufsaugen würde. Ich bin auf halbem Wege nach Porto, habe jetzt Samstag noch das Champions-League-Finale vor der Brust und dann geht's im Grunde ab Sonntag, wenn ich aus Porto zurückkomme, geht's um die Europameisterschaft. Und ich werde ja nun die deutsche Mannschaft begleiten für Magenta, macht das Eröffnungsspiel, Finale, Halbfinale, weiß ich, Viertelfinale, Achtelfinale, also wo auch immer die deutsche Mannschaft hinkommt, ich werde nicht weit sein, so. Ich werde dann anfangen halt mit der unmittelbaren Vorbereitung und stelle jetzt für mich fest, dass es ein gewisses EM-Fieber gibt. Noch nicht erhöhte Temperatur, alles noch im normalen Bereich. Aber es geht jetzt so langsam los, ja.
Aber dein Fieber oder dein aktueller Zustand hat da jetzt noch nichts mit zu tun.
Nee, klar, ich bin jetzt noch in voller, warte mal kurz. Ja. Hier werden gerade Stifte entführt. Warte. Oh. Ich kriege eine Nachricht und da steht drauf. Hier steht was drauf. Warte. Kriegst du,
kriegst du eine Geheimbotschaft deiner
Tochter? Ich kriege eine Geheimbotschaft gerade. Ja, ne, meine fünf Monate alte Tochter schreibt gerade was auf.
Das ist schön. Willst du es verraten? Ging es um Fußball?
Nee, es ging darum.
FC.
Nee, es ging FC darum, eine Jalousie zu öffnen.
Bevor wir hier die nächsten Wetten eingehen, Wolf, würde ich gerne, also was das deutsche Abschneiden angeht und mögliche Europameister, Favoriten, Stars, die durchstarten bei der EM, würde ich gerne nochmal aufklären, dass ich auch mal wieder eine Wette gewonnen habe.
Ja.
Und zwar dann, wenn es natürlich um
nichts geht.
Kompetenz geht, die nicht nur
die aber nicht belohnt wird mit einem Eis beispielsweise oder so, oder?
Ja, das regt mich auf. Das regt mich auf. Also unsere ganz treuen Hörerinnen und Hörer werden es schon gesehen haben auf unserer Insta-Seite von einer Halbzeit mit. Ossis Saisonprognose hat sich durchgesetzt gegen Wolfs Saisonprognose. Wir hatten ja vor der Saison die Abschlusstabelle der Bundesliga geschickt. Auf Platz 18 sehe ich gerade, hatte ich übrigens den ersten FC Köln.
Ja.
Und ich lag sensationelle viermal richtig.
Ja, ich einmal, glaube ich, ne?
Und du einmal. Das war überraschenderweise beim deutschen Meister. Ich hatte zudem noch richtig Dortmund auf 3, Frankfurt auf 5, was ich sehr, wo ich mir selber mit beiden Händen auf die Schulter klopfe.
Ja.
Und Leverkusen auf 6.
Ja, gut. Bravo. Sehr gut.
Oder?
Ja, klar.
Also,
deshalb bist du Chefredakteur und ich bin's noch nicht.
So sieht's aus. So sieht's aus. Was wäre denn dein Tipp jetzt für die Europameisterschaft? Deutschland und allgemein?
Boah. Ja, ich würde gerne bei der deutschen Mannschaft mal einen ersten Turniereindruck abwarten. Also
da meinst du jetzt nicht das Testspiel gegen
Dänemark? Nee, also jetzt wirklich, ja. ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir es relativ hoch anfliegen, ne? Mit Frankreich. Da weißt du direkt, wo der Frosch die Locken hat. Und zwar auch als Zuseher. Wenn die mit einem guten Ergebnis da rausgehen, soll heißen, unentschieden oder möglicherweise sogar Sieg, glaube ich, dass ich in diesem Land so etwas wie EM-Euphorie entfachen kann. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft wird dieses Erweckungserlebnis brauchen. Und so lange wird sie sehr, sehr kritisch gesehen. Ich will jetzt auch diese Testspiele, was haben wir noch im Vorfeld? Lettland.
Dänemark, und, Lettland.
Ja, ja. Also auch jetzt nicht zu hoch hängen, weil das einfach nochmal ein Testlauf ist. Dreierkette, Viererkette, wer hinten links, wer hinten rechts, wo es dann auch um die Position von Kimmich etc. nochmal geht. Also einfach nochmal zum Sehen. Aber dann Frankreich einfach als den härtest möglichen Test, den diese Mannschaft haben kann, finde ich.
Härter geht's nicht,
ja, sage ich. Härter geht's nicht, Benner, härter geht's nicht. Und wenn du da mit einem Punkt rausgehst oder vielleicht mit einem knappen Sieg, kann sich hier wirklich was entwickeln, was einer EM-Euphorie-Welle sehr nahe kommt.
Glaubst du, was da auch noch mit reinspielt? Also ich.
Es kann aber auch sein, dass es richtig gibt und dass du dann sagst, naja, also ob jetzt hier noch Europameisterschaft ist oder eben nicht, das interessiert dann nur noch den Kenner oder den Experten. So.
Ja, das wäre für den Fall eines möglichen Ausscheidens in der Vorrunde klar, was passieren kann, bin ich bei dir.
Ja.
Und diese Euphorie, glaube ich, die kann auch dadurch entstehen, dass die Umstände ansonsten so ein bisschen sich dahingehend entwickeln. Ne? Also es sieht danach aus, als werden zumindest ein paar tausend Zuschauer dabei sein können in München.
Ja.
Es sieht so aus, dass die Zahlen runtergehen, dass vielleicht dann irgendwie die Außengäste.
Ganz genau, also es spielt so alles mit rein. Es spielt so alles mit rein. Ja. Und ich glaube, dass das echt was auslösen kann. Aber es braucht letztlich Leistung und Ergebnis von der Nationalmannschaft. Das ist so. Und ich bin, also auch bei einer knappen Niederlage wäre ich noch nicht bereit, alles in Sack und Asche zu hauen. Aber es braucht jetzt mal ein Erlebnis, das Aufbruchsstimmung verbreitet. Und
ja,
das
ja,
in Tateinheit mit Außengastro etc., da kann sich was entwickeln. Weil bis dahin wird es natürlich in Seefeld darum gehen, dass diese Mannschaft wieder abgeschottet vom Rest der Welt in einem Elfenbeinturm lebt und trainiert und sich selbst auf die Schulter klopft und so und ab und zu die Türen spalt aufmacht und so und tut, als sei sie, also tut, als sei sie relativ nah an der Basis. Es ist, und dann ist es in Herzogenaurach, sind sie dann, glaube ich, ne? Also in der unmittelbaren
Vorbereitung. Ja, da sind sie ja noch, da sind sie ja noch abgeschottet.
Ja,
da sind
also
sie
dann ja noch, hier. Noch weiter weg. Es wird was brauchen. Es wird was brauchen, es wird ein Ergebnis brauchen, das man hört. Aber, und das sage ich nochmal dazu, also dazu ist die Mannschaft mit diesen Spielern imstande. Und wenn ich jetzt in der Vorbereitung aufs Champions-League-Finale sehe, wer dann da noch dazu stößt, siehe Werner, siehe Rüdiger, siehe Havertz, siehe vor allen Dingen Gündogan, das ist echt vielversprechend. Also wir haben 4 deutsche A-Nationalspieler im Champions-League-Finale. Das
plus Kroos, der auch noch nicht hier ist, weil Corona hatte.
Genau.
Ne? Also da kommt ja noch ein bisschen was. Also eigentlich kommt die absolute Kirsche auf der Torte, die ist erst noch unterwegs.
Ja.
Sehe ich genauso. Was mir so ein bisschen untergeht in der Betrachtung dieser echt schwierigen Vorrundengruppe. Wir haben natürlich den Weltmeister zum Auftakt und es ist nun mal das erste Spiel.
Ja.
Und davon hängt wie immer bei einem Turnier auch sehr, sehr viel ab.
Ja.
Aber wir haben als zweites eine Mannschaft, die für mich auch absolut mit zu den Top-Favoriten zu zählen ist. Ne? Nicht, weil sie Titelverteidiger sind, sondern weil sie meiner Meinung nach jetzt noch viel besser sind als beim EM-Titel.
Ja.
Also Portugal hat eine super Mannschaft.
Ja, finde ich auch.
Mit ganz, ganz vielen jungen Spielern, angeführt von einem Cristiano Ronaldo, haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, der es mit Sicherheit noch mal allen zeigen will.
Ja.
Also Portugal ist komplett das nächste Brett dann, ne, im zweiten Spiel.
Total. Das ist so. Nochmal, ich finde es gut, dass diese Mannschaft harte Gegner hat.
Hoch. Vielleicht braucht sie die sogar.
Bitte?
Ja. Vielleicht braucht sie die
ja,
sogar.
Ja, ganz genau. Also besser, als wenn ich an 18 denke, mit Mexiko und Schweden und Südkorea, bei allem Respekt. Aber hier sind sie nicht als Favorit in der Gruppe. Und das, glaube ich, hilft.
Ja, also es wird auf jeden Fall maximale Herausforderung und wenn du in der Gruppe dich durchsetzt, mit vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung sogar, dann kann diese Euphorie, dieser Spirit sowohl im Land, glaube ich, als auch innerhalb der Mannschaft und dann auch nochmal, ich glaube, dann kommt der Löw-Faktor auch nochmal mit rein, sagen, okay, jetzt sind wir im Achtelfinale, sind wir im Finale, jetzt können wir das Ding für Yogi auch holen, weißt du? Und auch bei aller berechtigten Kritik an Löw und an vielleicht auch der ein oder anderen Entscheidung, die er zuletzt getroffen hat und natürlich an den Ergebnissen, glaube ich, eins steht fest und so nah bin ich dann schon seit Jahren dran, dass ich sage, die Mannschaft steht noch zu 100% hinterm Trainer. Da gibt's keinen, der dabei ist und sagt, boah, Gott sei Dank ist der Alte bald weg. Und
wenn wir über Äußerlichkeiten sprechen, also wenn es darum geht, wie abgeschottet und wie weit weg ist die Nationalmannschaft, dann reden wir ja nicht über Spieler und Trainer, sondern da reden wir ja tatsächlich über die Leute, die die Außendarstellung verantworten.
100%.
Und das sind ja zwei Paar Schuhe. Also ich würde da die Spieler nicht mit reinnehmen, ehrlicherweise. Und den Trainer auch nicht.
Ja, die meisten zumindest. Ja. Den Trainer am wenigsten, wirklich. Das ist, also wenn jetzt hier, ich habe das zu meiner Frau kürzlich gesagt, als wir hier durch den Ort spaziert sind, meine Frau und meine Tochter waren jetzt die ersten Tage hier noch mit, bis es dann losgeht.
Ja.
Sind wir hier durch den Ort spaziert und da habe ich gesagt, du, die vergangenen Jahre war es im Trainingslager immer so, dass Löw, dass du den abends auch mal getroffen hast, ne? Dann saß der da irgendwo an der Bar, hat ein Glas Rotwein getrunken, hat sich mit Freunden getroffen, eine Kippe geraucht und hat jedem bereitwillig da für ein Foto oder ein Autogramm zur Verfügung gestanden und ist wieder nach Hause spaziert. Also ohne Security, ohne Bodyguards und also ganz, ganz entspannt. Also da ist Jogi Löw wirklich einer, der da immer sehr volksnah sich gegeben hat, fand ich. Also den würde ich da auch ausklammern. Wo ich einmal den DFB auch in Schutz nehmen möchte, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, ist, dass was jetzt unsere Termine angeht oder unseren Kontakt zu den Nationalspielern, der wird ja auch so gering sein wie noch nie vor einem Turnier, was aber dann ausschließlich mit Corona zu tun hat, ne? Also, dass die natürlich in ihrer Blase jetzt nicht in der Lage sind, dort irgendwelche 1-zu-1-Interviews mit persönlichem Kontakt, ja, das ist ja logisch, ja, ne? Und auch bei den Pressekonferenzen jetzt kein Risiko eingehen können und auch wahrscheinlich gar nicht dürfen, das verstehe ich total. Also dann muss es halt digital stattfinden. Das ist bei allen anderen Teams genauso, weil die müssten ja ihre Blase, ihre Bubble maximal schützen, ja, ne? Inklusive des Staffs. Und deshalb ist es ja auch so, dass sie hier ein paar Tage später erst anrücken als ursprünglich geplant, weil sie nach der Vorbereitung gar nicht mehr ihre Familien sehen dürfen, wie sonst immer war. Da gab es ja nochmal dann nach der Vorbereitung 3 Tage Luft holen nach Hause und dann ging's los. Diesmal müssen sie ja durchziehen, weil sie diese Blase nicht verlassen dürfen. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich dann natürlich schon Verständnis für und da hoffen wir ja auch alle, dass das gut geht. Ne? Und es wäre natürlich schön, wenn nicht nur in Budapest plötzlich wieder die Tribünen voll sein werden.
Ja.
Ja. Du bist ja am Samstag beim Champions League-Finale noch im Einsatz mit den genannten Deutschen.
Ja.
Zieht Tuchel das Ding oder wie siehst du es?
Also, es ist eine schwierige Frage. Ich finde, Manchester City ist Favorit. Chelsea ist Außenseiter, aber ein vielversprechender Außenseiter. Man muss es 360 Grad beleuchten. Chelsea hat unter Tuchel den entscheidenden Schritt zurückgemacht in die europäische Spitze. Sie hatten zweimal mit Manchester City zu tun, in der Liga und im FA Cup Halbfinale. Beide Spiele hat Tuchel gewonnen. Sie haben jetzt am Ende...
Spielt das eine Rolle? Entschuldigung.
Bitte?
Spielt das eine Rolle fürs
Finale?
Ja,
spielt er zumindest mal mit rein. Also wenn du jetzt Favoritenrolle beurteilst, dann spielt es auf jeden Fall mal mit rein. Chelsea hat jetzt so in den letzten 2-3 Wochen einfach ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht doch aus dem Top 4 noch rausgeflogen sind. Aber nichtsdestotrotz, sie haben im Verlauf des Champions League Turniers Real Madrid rausgeworfen. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser. Also dann hast du nicht viel falsch gemacht, ehrlich gesagt. Und dann bist du, dann bist du auch in der Lage, eine Mannschaft wie Manchester City zu schlagen. Ich glaube, dass City im Moment mit den Bayern die beste Mannschaft in Europa sind. Und dass sie dran sind. Zur Wahrheit gehört auch mit dazu, dass sie eigentlich gar nicht hätten dabei sein dürfen und auch sollen. Wenn du dich erinnerst, Februar 2020 wurden sie eigentlich wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play für 2 Jahre gesperrt für die Champions League.
Ja.
Der CAS hat das dann im letzten Sommer unter relativ dubiosen Umständen umgewandelt, die Strafe. Die
Mit einer saftigen Geldstrafe.
Ja, also es ist selbst die Geldstrafe reduziert und die Sperre zurückgezogen. Die Urteilsbegründung war so ein bisschen windschief. Also das gehört halt bei City und bei der Beurteilung von City eben auch immer mit dazu. Sportlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine super Mannschaft und ich glaube von 1 bis 20 gibt es keine Mannschaft, die so hochwertig besetzt ist. Es ist unmöglich, aus diesem Kader eine erste Elf zu formen, die nicht Favorit wäre, ja, im Kampf um den Champions League Sieg. Also, ja, die sind verdient für englischer Pep, Meister geworden, wieder mit 800 Punkten Vorsprung. Pep hat die Truppe nochmal neu erfunden, weil man eigentlich dachte, es ist fertig, ja, letzten Sommer. Es ist fertig.
Für ihn wäre es auch ein wichtiger Titel,
absolut,
oder? Also für beide Trainer wieder, ne? Also
ja, es ist für Tuchel ist es das zweite Champions League Finale. Der hat jetzt das FA Cup Finale gegen Leicester verloren. Da habe ich ja gesagt, nicht, dass so ein Stigma entsteht. Er kann keine Finals gewinnen.
Genau, also, da muss ich dran denken.
Das sind so ganz viele kleine Faktoren, die damit reinspielen. Für mich durchaus entscheidend, dass 16.500 Zuschauer im Stadion sein werden. Das hatte ich so lange nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann mit Zuschauern und ob ich diese Geräuschkulisse vertrage oder ob mir das zu sehr aufs Gemüt schlägt möglicherweise. Ja, ich freue mich drauf. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist ein reizvolles Duell. City. Also der Scheich ist eigentlich 2008 angetreten um die Champions League. zu gewinnen und nur
und zack,
13 Jahre und ein paar Milliarden später kann es auch schon soweit sein.
Ja, also das, ich finde auch, wenn City den Titel holt, hat's diesen Beigeschmack definitiv mit der
Strafe. Weißt du, also im Grunde kannst du die Geschichte über Chelsea ja auch erzählen. Das ist, da war auch Financial Fair Play war ein stetiger Begleiter und auch die haben schon Strafen geladen für Transfers, wo sie, weiß ich nicht, U12-Spieler verpflichtet haben oder U14-Spieler verpflichtet haben. Da ist halt kein Scheich, da ist es halt ein Oligarch, ja, also.
Und 70 Spieler verteilt
über im letzten Sommer haben alle gelitten unter der Pandemie und Abramovic hat investiert, dass es nur so schepperte, Ziyech und Werner und Havertz und raus die Kohlen, ja, ist doch alles egal,
ja. Mir fällt übrigens gerade noch eine schöne Anekdote ein, wohl von, wo wir gerade bei Pep und bei City waren. Ja. Hier in Seefeld ist ja tatsächlich auch ein sehr gern gesehener Gastgeber für viele National- und Vereinsmannschaften. City war unter anderem auch schon hier, PSG und so weiter. Und ich habe mich da die Tage mal ein bisschen schlau gemacht hier bei den Veranstaltern, was so die größten Teams waren und vielleicht auch die spektakulärsten Geschichten, ja. weil die wollen ja alle unter sich sein, wollen alle in Ruhe trainieren und Minibar leer räumen und Pornokanäle sperren und was dann mal so alles dazugehört. Ja. Und unter anderem war es bei City so, dass ich glaube Pep war da schon Trainer, darum gebeten hat, dass die Kirchenglocken bitte in dem Zeitraum aussetzen mögen, wo City hier nächtigt, weil die doch sehr laut waren und dem einen oder anderen Spieler vielleicht den Schlaf geraubt haben.
Ja, also bimmelt das da die ganze Nacht oder was? Ich war auch schon
in Seefeld. Es bimmelt halt, wie es in der Kirche bimmelt, ne?
Ja, also, aber das ist ja, also es bimmelt, aber auch nachts, irgendwann sind ja die Glocken, nachts sind ja die Glocken nicht an, in der Regel, oder doch?
Ja, aber es ging nicht nur um Nacht, sondern es ging
auch
darum,
dass...
Richtig.
Er wünscht sich, dass seine Spieler das Verhältnis zu Zeit und Raum verlieren und sich ganz auf die Aufgabe konzentrieren.
Ja, genau. Und auch das wird dann hier organisiert. Also da sind die Kollegen hier sehr professionell aufgestellt, muss man sagen.
Da kommt der Scheich, geht beim Glockenmeister vorbei, drückt ihm einen Zehner in die Hand und sagt, Alter, du kennst deinen Job. Schluss mit Gebimmel. Eine Woche kein Gebimmel. Fahr in Urlaub.
Genau.
Mach dich geschmeidig. Die Leute wissen, wann Kirche ist und wann hier auf volle und Viertel und Alb ist.
Auf meiner Yacht ist noch ein Platz frei.
Ja, die würde ich dir zur Verfügung stellen. Wo möchtest du da hinfahren?
Aber dafür wird jetzt 10 Tage nicht gebimmelt.
In Richtung der Insel von Roberto Di Matteo. Da.
Genau, da ist immer noch ein Plätzchen frei. Ja, und der wäre natürlich auch der erste große Titel nach Di Matteo für Chelsea.
Ja.
Also so kommt er auch wieder.
Ja, Matteo kommt wieder in die Show.
Wirst du ihn erwähnen?
Wirst
du ihn am Samstag erwähnen?
Ja, ja, das sicher. Na sicher. Na sicher, kommt man ja nicht
drum.
Kommt man ja nicht drum.
Wo wir gerade bei Trainern sind und Jogi Löw und vielleicht auch Aufbruchsstimmung, dann beim DFB. Hansi Flick ist am Dienstag dann auch offiziell geworden.
Ja.
War jetzt, glaube ich, wenig überraschend. Am Ende, finde ich, bleibt so ein bisschen das hängen, was du kürzlich auch schon mal angedeutet hast, inwiefern das Theater bei Bayern also das Ganze schon beeinflusst hat. Ne? Also seit wann wusste Flick tatsächlich, dass er diesen Posten bekommen wird oder auch annehmen wird? Inwiefern hat das auch mit seinem Verhalten beim FC Bayern zu tun gehabt. Das finde ich, hat jetzt noch mal so ein bisschen einen anderen Einblick gegeben auf das Ganze. Ich glaube aber, nichtsdestotrotz sind sich alle einig, dass Flick eine gute Wahl ist und grundsätzlich eine fast perfekte Nachfolge für
Jogi Löw. Perfekt. Ja. Also, die Wege dorthin, Flick als Nationaltrainer, das ist von journalistischer Relevanz. Also wenn man es wirklich kleinteilig wissen will, das ist, glaube ich, für fürs große Ganze oder auch für die Masse ist es jetzt eher Randthema. Also da geht es darum, dass da ein hochqualifizierter Mann, ein hochdekorierter Mann jetzt die Nationalmannschaft übernimmt und damit die beste Wahl ist, die man sich vorstellen kann, meiner Meinung nach. Also wann die wo und wie mit dem DFB gesprochen haben, das, also in dem Moment, wo klar war, dass Joachim Löw nach der Europameisterschaft aufhört, musste sich der DFB umgucken nach jemandem und kommt über kurz oder lang auf Hansi Flick. Es geht gar nicht anders.
Vermutlich eher über kurz.
Ja, so. Weil die sagen, ah Mensch, der Tuchel, dem geht's ganz gut in Chelsea. Der Klopro macht auch noch weiter in Liverpool. Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Hansi Flick, den rufen wir mal an. Dann können wir auch mal einfach so mal plaudern und dann sehen wir schon.
Die Nummer habe ich noch, ja. Sagt Olli dann.
Ja, kann ich anrufen. Das kann ich übernehmen.
Viele andere sind ja auch nicht mehr da aktuell.
Ja, nein, also und dann bist du da und ich finde, Hansi Flick ist eine herausragende Wahl. Er ist prädestiniert für dieses Amt. Das sind jetzt unfassbare Vorschusslorbeeren. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, und ich habe ihn wirklich ja auch ein bisschen näher kennengelernt aufgrund der Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren, ist das eine perfekte Wahl für das Amt des Nationaltrainers.
Ich glaube, eine Sache wird unterschätzt und eine Sache wird überschätzt. Ja. Also was man nicht zu hoch hängen sollte, ist meine Meinung ist, dass es nicht allzu schwer war, diese ihn auch durch die Tür zu bitten, die schon sperrangelweit aufstand. Also Oliver Bierhoff holt sich jetzt natürlich die Props ab. Er hat es geschafft, in kürzester Zeit den wahrscheinlich perfekten Trainer zu finden.
Ja.
Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Flick wollte das. Das Thema mit Bayern war erledigt. Also, sorry, bei allem Respekt auch für Oliver Bierhoff, ist es jetzt nicht die große Kunst gewesen, meiner Meinung nach, diese Personale festzuzuchen. Und das Zweite ist, weil, glaube ich, viele von außen jetzt wieder so ein bisschen den Eindruck haben, ja gut, Flick ist natürlich auch der bequeme Weg und der Hansi macht sich dann wieder beim alten DFB gemütlich mit seinen alten Kumpels. Ich glaube, da unterschätzt man dann wiederum Flick brutal. Und wenn du dir seine Vita ein bisschen anguckst, und du hast ja gesagt, du hast ihn auch jetzt näher kennengelernt, wenn dem was nicht passt, dann haut er auch auf den Tisch.
Ja, mittlerweile hat er ja auch das Kreuz, ne? Also 6 genau, Tuppelsieger genau. Mit den Bayern. So, das ist genau. Hier ist meine Karte. Wir wissen Bescheid.
Ja. Ja. Und er ist beim DFB schon mal gegangen aus Gründen. Er ist in Hoffenheim gegangen, bei Bayern vorzeitig. Also ich glaube, dass er sich beim DFB, dass er jetzt nicht nur dahin kommt, um das Erbe von Jogi Löw zu verwalten, nee, sondern
jetzt auch nicht da in Teilzeit ein bisschen Fußball zu gucken und alle 8 Wochen mal einzuladen.
Genau.
Sondern der hat den Ehrgeiz und auch sehr klare Vorstellungen davon, wie das auszusehen hat. Und er hat vielleicht auch eine etwas andere Herangehensweise als Joachim Löw. Vielleicht.
Davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Ja.
Also man muss jetzt sehen, wie viel Vision bringt er mit ein, oder gilt ausschließlich das Leistungsprinzip, oder wählt er einen Mittelweg oder so, oder geht es ihm darum, einen Stil zu implementieren, der dann halt klar für die deutsche Mannschaft steht. Also er wird sich ja da irgendwann auch mal öffentlich committen, sobald die Europameisterschaft vorbei ist. Und ja, die Frage ist, die Europameisterschaft wird ja zeigen, wie bedürftig ist die deutsche Nationalmannschaft. So. Wenn die in der Gruppenphase rausgehen, gibt's maximale Bedürftigkeit. Ist doch klar.
Aber was ändert, also das ist eine spannende Frage. Also was ändert sich für die Zukunft, ob Deutschland jetzt, sage ich mal, in der Vorrunde rausgeht oder am Ende im Finale steht oder sogar den Titel holt?
Ich, also glaube, dass es für einen Nachfolger immer dankbarer ist, wenn der Abschluss des Vorgängers suboptimal war.
Ja.
Glaube ich. Also sage ich jetzt mal so. Das ist, auf einen Trippelsieger zu folgen, ist keine dankbare Aufgabe.
Ja, zumal es, glaube ich, auch dann persönliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Also ich sag jetzt mal das Beispiel, Deutschland wird Europameister.
Ja.
Halte ich jetzt ehrlicherweise persönlich nicht für besonders wahrscheinlich, aber sagen wir mal, es käme so, ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Toni Kroos sagt, ey, jetzt habe ich wirklich auch den allerletzten Titel, den es auf der Welt zu gewinnen gibt, noch gewonnen. Und das war es jetzt für mich. Hansi, ich habe da, ich habe Familie, mein Körper wird auch nicht, ist auch nicht mehr 20. So, das war es für mich. Dass vielleicht Neuer sogar so denkt. Und wer da noch so dranhängt, das hat sich nach dem WM-Titel 2014 gezeigt, was so ein Erfolg dann auch
auslösen
in den Köpfen auslösen kann. Genau. Das heißt, das wäre für Flick ja dann auch ein super GAU, weil ich glaube, dass er mit den Spielern, also die ich jetzt gerade genannt habe, auf jeden Fall auch weiterhin als Stützen Richtung 2024 plant. Also Neuer, Kroos, ganz sicher.
Ich glaube ehrlicherweise, also ohne es zu wissen, dass er mit solchen, also mit Leuten wie Neuer oder Kroos auch darüber gesprochen hat, schon.
Was wäre, wenn, meinst du?
Ja.
Ja, dennoch könnte meine Antwort ja richtig sein, ne?
Also, das ist so. Das ist hundertprozentig, klar. Ich glaube jetzt nicht, dass Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft zurücktritt, auch wenn er jetzt Europameister wird. Ich glaube, dass dieses Ziel, 24 im eigenen Land nochmal dabei zu sein, eine extreme Anziehungskraft hat und extrem sexy ist. Und zwar sowohl für Toni Kroos als auch für Manuel Neuer, als auch für Mats Hummels.
Thomas Müller,
genau. Also das könnte so ein krönender Abschluss sein. Also das auch so ein Leuchtturm, so ein maximaler Magnet für ein Karriereende, um sich dann möglicherweise in die Altersteilzeit zu verabschieden. Ja.
Boateng?
Ich glaube, dass Boateng nochmal, die Karten von Boateng werden nicht schlechter. Jetzt kommt es mal drauf an,
das glaube ich auch.
Welchen Verein er bekommt. Also oder welcher Verein ihn bekommt. Ja. Das ist so, wie prominent wird das? Es gibt ganz viele Vereine, die den Jerome Boateng gut zu Gesicht stehen würde und die ihn brauchen. Also
wir hatten ja schon mal, du erinnerst dich, wir hatten ja damals die Geschichte gemacht, dass man sich in Dortmund mit ihm beschäftigt hat. Was ich jetzt aktuell so gehört habe, ist, wie du sagst, er hat mit Sicherheit ganz, ganz viele Optionen, aber seine Tendenz eher dahin geht, nicht ins Ausland beispielsweise zu irgendeinem Topclub zu gehen, sondern eher nochmal mit einem Verein anzugreifen, der jetzt nicht aus dem obersten Regal ist und dort vielleicht eine Führungsrolle zu übernehmen. Und das wiederum fände ich total spannend, auch in Bezug auf seine Zukunft in der Nationalmannschaft.
Ja, absolut, absolut.
Ne? Ja, klar. Weil ich glaube tatsächlich, da Hansi Flick, wir hatten ihn am Dienstag jetzt nochmal groß im Interview, der geschätzte Kollege Raimund Hinko, der ihn seit 40 Jahren kennt, super Interview, kann ich nur empfehlen. Da hat Hansi Flick ja auch nochmal gesagt, also er hätte Boateng ganz klar mitgenommen und das war sein bester Innenverteidiger in seiner Zeit bei Bayern. Deshalb, er wird ihn auf dem Zettel haben. 100%.
Es hängt halt wirklich ein bisschen davon ab, wo es ihn hintreibt. Ah. Ich weiß nicht, was die Premier League bereithält an interessanten Angeboten, ob das für ihn darstellbar ist. So in der Bundesliga wird's schwer. Also es gibt auch nicht so viele, die sich das Gesamtpaket Boateng einfach leisten können. Also da bist du dann halt relativ schnell bei Dortmund. Leipzig Hertha? Eher nicht, weil Hertha vielleicht, ja.
Mit seiner Berliner Vergangenheit und so würde ich das zum Beispiel nicht gänzlich ausschließen.
Ja, absolut. Wobei das dann auch schon wieder so ein leichtes Geschmäckle in Richtung Abschiedsrunde hätte für die Karriere, weil Hertha wird spannend, aber das ist halt sehr offen, wie da die Perspektive aussieht. Die sind jetzt erstmal froh, dass sie nicht abgestiegen sind. Also der Weg zum Big City Club ist weit. Sehr weit. Sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Ich bin ja immer wieder dann bei Juventus Turin, AC Mailand, vielleicht Inter. Braucht Barcelona nochmal auf die Schnelle was? Wo es halt nur ums Gehalt geht. Das ist vielleicht für Barca auch attraktiv.
Barca hat ja auch schon den einen oder anderen Transfer wieder gemacht jetzt.
Ja.
Inter es bricht komplett auseinander, was ich relativ krass fand die Woche. Hatte ich 0,0 auf dem Schirm. dass da der chinesische Scheich mal kurz gesagt hat, so, wir müssen ja mal ein bisschen den Geldhahn zudrehen. Konnte weg, Lukaku und Co. quasi vorm Abflug. Auch krass, ne?
Ja, also absolut.
Ich habe die jetzt gerade wieder da auf dem Weg dahin gesehen, wo sie mal waren, irgendwie vor 10, 15 Jahren.
Ja, wird interessant. Aber Lirum Larum, Boateng, glaube ich, einer, der ganz gute Karten hat. Unter Hansi Flick. Also auf jeden Fall bessere Karten als unter Jogi Löw.
Letztes Thema, Wolf. Wer glaubst du, hat das Zeug zum Superstar dieser Europameisterschaft? Wer ist für dich? Du hast den europäischen Fußball immer super im Blick, auch sowas, was da von unten nachkommt. Bei Portugal rennen, glaube ich, ein paar rum. Bei England sehe ich ein paar, die das Potenzial hätten, durchzustarten. Hast du irgendwen speziell im Auge, der nicht Mbappé heißt?
Ja, klar. Also Mbappé steht über allem. Also das Gottesteilchen von Manchester City und Pep Guardiola ist Ruben Dias, portugiesischer Innenverteidiger. Das ist so wie Van Dijk bei Liverpool. Das ist der Mann, den die noch gebraucht haben. Die haben sich in allen Bereichen verstärkt und weiß ich nicht, Pep hat hunderte von Millionen in Innenverteidiger investiert und ist dann endlich fündig geworden letzten Sommer mit Ruben Dias und das war das entscheidende Puzzlestück. Wen ich auch noch auf der Rechnung habe, ist Phil Foden.
Ja.
Schnell.
Hätte ich auch genannt.
Schnell, abschlussstark. Mason Mount, auch Champions League Finalist, auch bei den Engländern. Auch so ein Junger mit großer Perspektive.
Witzigerweise, Wolf, ich hatte gestern einen Termin mit unserem Kolumnisten, Michael Ballack, der genau die beiden gleichen nannte, wie du gerade.
Ja.
Also ihr habt euch aber nicht abgesprochen.
Nee, Foden, Ballack kennt sich aus, das ist so.
Foden, ja, Mount auch, ne? Die bringen natürlich unter anderem, das finde ich
das
noch
ist, war, wenn du, war wenn ein gutes du, wenn du, wenn du über Spieler des Turniers sprichst, ne, oder Superstar des Turniers, dann sagst du, okay, wer bringt das Besondere mit? Und es geht immer sofort um Tore, ne? Wer kann möglichst spektakulär Tore erzielen? Und Foden ist relativ torgefährlich, Mount ist relativ torgefährlich, aber halt gerade auch in dem Punkt noch nicht ausgereift. Aber da könnte halt so ein Turnier für den großen Knall sorgen. Ich weiß auch, aber ich kann auch schwer einschätzen, wie die mit der Belastung umgehen, weil das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Die kommen ja auch aus einer Saison mit über 50 Spielen. So, und
aber könnten auch die Euphorie mitnehmen, ne?
Total.
Also, wo du sagst, wenn du jetzt als frisch gekrönter Champions League-Sieger kommst, hat auch noch wenigen geschadet bei so einem Turnier.
Total,
ne?
Absolut. Ja. Naja, das ist so.
Da hoffe ich ja auch bei Gündogan so ein bisschen drauf, wenn die das Ding denn ziehen sollten, weil ich sag mal so, bei Deutschland, natürlich haben wir Potenzial und natürlich traue ich das einem Sané oder einem Gnabry oder auch einem Werner dann zu, wenn Deutschland weit kommt, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Ich glaube halt einfach, dass Deutschland nicht besonders weit kommt. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Aber wir werden es in den nächsten Wochen erleben. Vielleicht das noch zum Abschluss, Wolf. Mhm. Können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Wir gehen natürlich auch in den EM-Modus. Das heißt, wir schalten einen Gang hoch. Und wir werden während der EM die Taktung ein bisschen erhöhen, werden 2-3 Spezialausgaben machen.
Extrablatt.
Weiteres dazu demnächst auf unserer Insta-Seite und natürlich auch in diesem Podcast. Wir werden auch noch den ein oder anderen überraschenden Gast, glaube ich, haben. Können wir uns auch drauf freuen. Und in der nächsten Woche aber erstmal ganz normal, dann ich weiterhin aus Seefeld, du zurückgekehrt aus
Porto.
Aus Porto mit dem Pott und möglicherweise frisch geimpft, wie ich hörte, Wolf.
Ja, ich krieg den zweiten Schuss.
Ja, dann hoffen wir, dass wir den Podcast auch trotzdem aufnehmen.
Ansonsten im Liegen.
Der erste Podcast im Liegen, ja, wäre auch was Neues.
Ja.
Ich drück die Daumen.
Danke dir.
Für Porto, Wolf, pass auf dich auf.
Ja, du auf dich. Halt mal Seefeld fest.
Bleib gesund.
Und trau dich am Tourmalet.
Natürlich auch. Und wenn ihr irgendwelche Problematiken haben solltet, haben wir für euch im Nachgang vielleicht sogar noch eine kleine Empfehlung. Also, bleibt dran und wir hören uns.
Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.